So, meine lieben Freunde, wir nehmen, wenn wir es schaffen, Kapitel 17 vom 1. Samuel durch. Gestern Abend habe ich gesagt, und jemand hat mich nachher gefragt, dass es nicht nötig ist, immer alles dem Gegenüber auf die Nase zu binden. Das war das Wort, das ich benutzte. Und man kann das falsch verstehen. Was ich meinte, ist, dass Samuel seinen Dienst für den Herrn in Verschwiegenheit machte. Meine, wenn man einen sehr wichtigen Dienst hat, wie die Salbung eines neuen Königs, weil die Politik so ist, wie die Politik ist, wir haben es zur Genüge gesehen und gehört heute, ist es nötig, verschwiegen zu sein. Das war der Samuel. In großer Verschwiegenheit ging er dran, David auszusuchen, denn er war der kommende König. Da wäre er sofort gefährdet gewesen von Saul, von dem der Geist Gottes gewichen war, hätte er nicht verschwiegen gehandelt. Und so war, das ist der Sinn dieses Wortes, nicht, dass man eine Halbwahrheit sagt. Denn wenn man eine Halbwahrheit sagt, ist das oft die schlimmste Art von Lügen. Nicht wahr? Verstehen Sie mich da, wie ich das gemeint? Ich habe gesucht lange Zeit, während ich mit Ihnen gestern Abend sprach, und da hat mein Computer ein bisschen versagt, nicht wahr? Wo man sagen, Wortschatz. Denn ich muss in verschiedenen Sprachen reden, nicht wahr? Und oft kommt immer das falsche Wort in der falschen Sprache hoch, nicht wahr? Und so geht's bei mir. Besonders, wenn man ein bisschen älter wird. Nun, 17 ist das Kapitel. Und Sie müssen mir jetzt Ihre ganze Aufmerksamkeit geben. Es sind grausige Dinge in diesem Kapitel. Ganz grausige Dinge von Gericht Gottes. Aber auch vom Gericht Gottes kann man geistliche Wahrheiten lernen. Sie müssen bedenken, dass es heißt, richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt und alle Dinge offenbart. Aber Sie müssen bedenken, dass wenn das Gericht kommt, und das Gericht ist eilends unterwegs heute, dann werden die Gläubigen mit Christus richten. Sie werden Ja und Amen sagen, wenn Christus richtet zu seinem Tun. Schrecklich, wie das Tun ist. Aber bedenken Sie, wie wir gehaust haben in Gottes Schöpfung. Meine, wenn meine Kinder, Gott sei Dank, sie tun es nicht, so hausen würden in meinem Haus, wie wir Menschen in Gottes, auf Gottes Erde gehaust haben. Gibt es eine Zeit, wo man richten muss, und wir werden sagen, ah, heiliger Gott, ah, du führst ein gerechtes Gericht durch. So wird das sein. Nun, diese Gerichte, die da kommen, sind grausam. Sind grausam. Aber man kann die tiefsten geistlichen Wahrheiten davon lernen. Das Endgericht wird noch viel schlimmer sein. Lasst uns jetzt lesen dann. 17,1. Nun sammelten sich die Philister ihr Heer zum Krieg. Die Philister waren die traditionellen Feinde der Juden. Sie hatten sie nicht ausgerottet, wie Gott es gesagt hat. Und deshalb war diesen Typus der Sünde nicht ausgerottet wurde, plagten sie die Israeliten ihr ganzes Leben lang. Es war ein Resultat von Ungehorsam. Sammelten sich die Philister ihr Heer zum Kriege, und sie kamen in Socho zusammen, das zu Juda gehört, und lagerten sich zwischen Socho und Azeka bei Ephes-Damim. Saul aber und die Männer Israels kamen zusammen, und sie lagerten sich im Terebintental und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. die Philister standen am Berge an jenseits und die Israeliten am Berge diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Reihen der Philister ein Zweikämpfer hervor mit dem Namen Goliath aus Gat, 6 Ellen und eine Spanne hoch. Darf ich zuerst fragen, ob alle hören können? Gestern haben einige hinten in der Ecke nicht hören können. Ist das klar, wenn ich so nah bei dem Mikrofon rede, oder gibt das Verzerrungen hinten? Finger hoch, oder ist es nicht gut? Ist es gut? Also ich rede auch langsamer, wenn Sie wollen, aber es wird 10 Minuten länger dauern, wenn ich das tue. Ich sprach vor einiger Zeit in der Schwimmoper in Wuppertal. Da waren 2600 Jugendliche da. Und vor dem Wasser gab es ein schreckliches Echo. Und tatsächlich habe ich 1,5 Stunden so reden müssen. Und dann ging's. Die haben mich alle, ich hätte sie gerne gleich taufen können nachher. Wir hatten das Schwimmbecken haben wir vor uns gehabt. Nun, jetzt überlegen Sie, was ich gelesen habe, meine lieben Freunde. Sehen Sie, ich komme zurück in die alte Geschwindigkeit. Tut mir leid. Ist computermäßig bedingt. Was lesen wir denn da? Die Feinde Israels können nur zusammentreten und effektiv auch gegen die moderne Gemeinde Gottes, wenn die Gemeinde Gottes geführt wird von Menschen, bei denen der Geist Gottes gewichen ist. Der Geist Gottes war gewichen von Saul, der früher gesalbt war vom Geist Gottes. Und dann durch Ungehorsam im Privatleben, in der Ausführung der Arbeit Gottes, wich der Geist von ihm und er wusste es nicht. Wenn die gleiche Lage auftritt, selbst in der lutherischen Kirche, selbst in der freien Gemeinde, dann greift der Feind an und er macht große Verheerungen in der Gemeinde Gottes, weil die Führung nicht geistgesalbt gesalbt ist. Bedenken Sie das, wenn Sie erklären wollen, warum die Gemeinde Gottes hierzulande so schwach ist. Liegt vielleicht es daran, dass die Leute, die die Führung haben, nicht das, was sie früher waren, als sie gewählt wurden, um Führer zu sein, muss man mit berücksichtigen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir für die Führer in der Gemeinde Gottes, dass wir sie tragen im Gebet. Denn sie sind besonderen Versuchungen ausgesetzt. Die müssen besonderen Gehorsam ausüben. Saul hätte es tun müssen und tat's nicht. Und das Ergebnis war Kampf, Kampf, Kampf. Im Herzen von Saul und im Lande bei den Israeliten. Nun, das ist das Erste. Da trat aus den Reihen der Philister ein Zweikämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat. Goliath heißt der Ausgestoßene oder der Wahrsager. Wahrsager? Wer macht denn größere Mühe in den Gemeinden, auch der Gläubigen heute, als Wahrsager? Ich könnte Ihnen mancherlei zeigen. Wissen Sie, ich sehe nicht hinter jedem Busch einen Spuk. Das sehe ich nicht. Aber, dass diese Gefahr da ist, ist klar. Und er trat hervor mit Namen Goliath, der Ausgestoßene, der Wahrsager, aus Gat 6 Ellen in eine Spanne hoch. Wie hoch war er? Wer hat sich die Mühe genommen, das nachzuschlagen? Ja, über 3 Meter hoch. Über 3 Meter hoch. Stellen Sie sich vor. Und wissen Sie, man hat die Bettgestelle von diesen Riesen in den letzten Jahren gefunden. Und sie waren 3,5 Meter lang. Und die waren aus Eisen. Ich meine, das ist nicht einfach Sage und Mythos, wie viele Theologen uns sagen. Dies ist Geschichte. Und wissen Sie, dass vor der Sintflut es die Tendenz in der Biologie hatte zum Riesentum. Beides bei Pflanzen und bei Tieren und bei Menschen. Bis zu Noah. Und dann nachher, nach Noah, in der Zeit, wo die Genetik jung war, war diese Tendenz zum Riesentum. Heute kommt es weniger vor, weil wir sehr, sehr genetisch degeneriert sind. Wahrscheinlich durch die Radioaktivität, die durch die Atmosphäre dringt, und die zusätzliche Radioaktivität, die wir selber produzieren, macht die Menschen weniger vital. Aber vor der Sintflut und nach der Sintflut gab es solche Erscheinungen. Und da tritt dieser Mann auf, über 3 Meter hoch. Na, jetzt passen Sie genau auf. Ich hab Ihnen eine Botschaft zu geben. Passen Sie auf. Der hatte einen ehernen Helm. So, Kopf gut geschützt. Auf dem Haupt. Und er war mit einem Schuppenpanzer angetan an seinem Leib. Und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Lot Erz, also 60 Kilogramm. Ihre Kleider wiegen nicht ganz so viel, nicht wahr? 60 Kilogramm Panzer herumzumarschieren mit dem. Der muss ein Mann gewesen sein. Wie viele Kalorien muss er am Tag eingenommen haben, um das zu tun? Und er hatte, passen Sie auf, denn diese Dinge werden beschrieben, uns zur Belehrung, auch solche Details. Ich hatte einmal eine Begebenheit in Bezug auf die Lebensgeschichte von Darby, J.N. Darby. Darby war ein Mann, der in seiner Jugend sehr, sehr erwecklich war und um den See, Genfer See, hat er evangelisiert, er war Engländer, Ire eigentlich, evangelisiert auf Französisch und die Gemeinden sind noch da, nach mehr als 150 Jahren. Und Darby war ein Mann, der die Bibel las, er war Rechtsanwalt und Theologe. Ein äußerst gebildeter Mann. Und er war ein Mann, der das Wort Gottes sehr ernst nahm. Und er, weil der Herr Jesus etwas darüber gesagt hat, hat er nichts für sich behalten. Sehr absolut nichts. Und das braucht sehr viel. Und das braucht die Führung des Herrn, um das genauso auszulegen, wie Darby es getan hat. Aber eins hat er behalten. Und wissen Sie, was es war? Eine Bibliothek. Und er hatte die schönste Bibliothek, die Sie denken können. All die schönen Werke, all die Klassiker waren drin. Und eines Tages kam ein kleiner Bruder mit einem kleinen Geist rein und sagte, Mr. Darby, Sie haben alles andere dem Herrn geschenkt, warum haben Sie mal Ihre Bibliothek nicht geschenkt? Und wissen Sie, was er gesagt hat? Die Bibel hat gesagt, sagt er, die Bücher und die Pergamente, die ich was in Troas gelassen habe, glaube auch da, gelassen habe, bitte bring mit mir zurück, denn die Pergamente sind für mich wichtig. Und er sagt, aus dem Grunde habe ich meine auch behalten. Er nahm es so ernst, vielleicht ein bisschen gesetzlich ernst, aber wenn es heilig ernst genommen wird, ist es schön, diese Gesinnung dem Wort Gottes gegenüber zu sehen. Nicht, dass es gesetzlich wird. Aber dass man in heiligem Ernst dem Herrn tut, das ist eine ganz andere Sache. Und der Mann war gesegnet. Nun, jetzt machen wir weiter. Und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Lot Ernst. Er hatte eherne Schienen an den Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seinem Rücken. Der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speeres wog 600 Lot Eisen, also 7,5 Kilo war die Spitze allein. Das war ein Mann, nicht wahr? Ihm zu begegnen an einem dunklen Abend oder in der Nacht wäre sicher etwas gut für die Adrenalinproduktion in der Nebenniere. Nun, darf ich jetzt sagen, Sie gucken sich jetzt den Feind an, und was sehen Sie? Kopf, bewaffnet gegen alles. Brust, Leib, bewaffnet gegen alles. Die Beine mit Schuppenpanzer und geschützt bis zu den Schuhen. Wo war die Stelle denn, wo man ihn kriegen konnte? Ja, eine ganz kleine Stelle, nur wo die Augen rausgucken. Und das hat der David angeguckt, er hat nichts gesagt, gar nichts gesagt. Aber mit seinem scharfen Auge, das Auge mit dem Auge eines Mannes des Landes, sah er die einzige Stelle, die frei war, wo die Augen rausgucken. Da hat den Feind gesehen, eingeschätzt, kein Wort gesagt, aber behalten in seinem Computersystem, schön oben gespeichert. Die einzige Stelle, wenn er rangegangen wäre an die Beine, hätte er hauen können stundenlang und wäre nichts geschehen. Er hätte ihm über den Kopf hauen können, nicht wahr? Und er hatte einen ehernen Helm. Da kann man nur Beulen machen, nicht wahr? Wie beim Auto, wenn man gegen die Wand ein bisschen fährt. Aber er sagt nicht, aber beurteilt die Lage. Nun, wenn Sie geistlich gesehen einen Feind sehen, wie gucken Sie den Feind an? Nun, ich meine nicht, dass wir Feinde haben sollen, aber es gibt Feinde des Evangeliums, die besiegt werden müssen. David sagte nichts, aber hat's gemerkt. Und dann handelte er danach. Er plapperte das nicht raus, er war auch verschwiegen. Das ist die schwache Stelle. Lasst uns das fertig lesen. Und er stellte sich hin und er rief den Reihen Israels zu: Warum zieht ihr aus, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht der Philister? Ihr aber Knechte Sauls? Ich kann es leider philisterisch nicht sagen, nicht wahr? Aber ich probiere das Beste zu tun. Erwählt euch einen Mann, dass er zu mir herabkomme. Vermag er mit mir zu kämpfen und erschlägt er mich? So wollen wir eure Knechte sein. Bin ich aber ihm überlegen und erschlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach: Ich verhöhne heute die Reihen Israels. Stellt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, verzagten sie und fürchten sie sich sehr. Bei Menschenleuten ist nun diese Angst und dieses Verzagen gekommen. Bei Saul. Und Saul war der Mann, der in Ungehorsam lebte. Wir reden nicht, dass David verzagte, als er das hörte. Und Saul hat das gehört, 40 Tage lang, zweimal am Tag, am Abend und am Morgen. Und er verzagte und er ist nie einmal rausgegangen, ihm zu begegnen. Und auch die anderen Söhne Davids, die haben es gehört, 40 Tage lang, einmal am Morgen, und einmal am Abend die gleiche Art rede, und sie haben geschüttelt vor Angst, als sie das hörten. Nehmen wir das zur Kenntnis. David aber war der Sohn des Ephratiters aus Bethlehem in Juda, und der hieß Isai, und er hatte 8 Söhne, und der Mann war alt und hochbetagt zu Sauls Zeiten. Diese Berichte sind genommen aus verschiedenen Quellen, einfach wörtlich abgeschrieben. Und deshalb haben wir die Wiederholung hier. Aber es macht nichts, es zeigt, dass es geschichtlich wahr ist. Nun waren die 3 ältesten Söhne Isais mit Saul in den Krieg gezogen. Und diese 3 Söhne, die in den Krieg gezogen waren, hießen der erstgeborene Eliab, der mit dem schönen hohen Wuchs, der 2. Abinadab und der 3. Samma. David aber war der Jüngste. Die 3 Ältesten waren Saul gefolgt. David nun ging ab und zu von Saul weg, er war in dem Dienst Sauls, um seines Vaters Schafe in Bethlehem zu hüten. Sie lösten sich ab. Aber der Philister trat am Morgen und am Abend auf und stellte sich hin 40 Tage lang. Da sprach einst Isai zu seinem Sohn Saul: Nimm doch für deine Brüder ein Eva von dem gerösteten Korn da und diese 10 Brote und bringe sie eilends deinen Brüdern ins Lager. Und die 10 Käse da bringst du zu dem Obersten und schaust nach dem Befinden deiner Brüder. Und lass es dir das Pfand von ihnen geben, also eine Quittung, dass er es geliefert hatte. Saul nämlich und alle Männer Israels lagen in Terebintental im Kampf mit den Philistern. Da machte sich David am Morgen in der Frühe auf und überließ die Schafe einem Hüter, und dann lud er auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte. Nun, meine sehr verehrten jungen Leute, was haben wir da gelernt von David? Finger hoch und mir schön sagen, was Sie alles gelernt haben von dort. Ich muss mal sehen und prüfen und eine Stichprobe machen, ob jemand schläft oder nicht. Denn ich habe sehr viel vorgelesen und die natürliche pharmakologische, physiologische Reaktion ist, wenn man viel aus der Bibel vorliest, dann schlafen die Leute ein. Und ich weiß ungefähr, wo die Grenze erreicht wird. Das Sitzfleisch wird dünn und dann lenkt man sich ab. Was haben Sie gelernt von David dort? Ich hatte einmal ein Problem in einem SMD-Lager, so um 1949. Und diese lieben Leute, die haben mich mit Fragen geplagt, bis 12 Uhr nachts, 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens, und einmal sind sie mir um 3 Uhr morgens ins Fenster geklettert, als ich im Bett war, um mir Fragen zu stellen. Sie waren so, so eifrig in den Dingen Gottes. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich nicht gefreut, als das Fenster hochging und da kletterte. Ich habe seinen Namen beinahe gesagt, aber er lebt noch. Da habe ich ihm gesagt, hat er mir gesagt, also über diese Dinge müssen Sie morgen reden. Und es war schon 4 Uhr. Da habe ich ihm gesagt, gut, also morgen früh um 7 Uhr machen wir Bibelstunde. Aber Sie müssen alle da sein. Nun, Sie taumelten in den Zimmer um 7 Uhr morgens. Und ich war ungewaschen und unrasiert, entschuldigen Sie, unrasiert, aber da habe ich eine Bibelstunde gehalten. Und wissen Sie, was ich getan habe? Und in der Geschichte der SMD ist das eine Sage und ein Mythos geworden. Ich habe alle Bibelstellen ausgesucht, wo es heißt, und Jakob stund des Morgens früh auf, und Isaac stund des Morgens früh auf, und Jakob stund des Morgens früh auf, und David stund des Morgens früh auf. 20 Minuten, nur solche Stellen. Und von der Zeit an ging die sage los unter den Brüdern, dass ich gesagt hätte, dass der Heilige Geist nicht arbeitet nach 10 Uhr abends, nicht wahr? Aber das hatte ich nicht gesagt. Das war eine Deduktion, die ein wenig böse war. Nun, was lernen wir von David hier? Erstens stand er des Morgens früh auf. Und die frühe Stunde ist die Stunde, wo man die Stille hat mit dem Herrn. Wissen Sie das? Es ist keine Stunde wie der frühe Stunde. Da ist der Tag frisch und der Kopf hat weniger Eindrücke. Und die Eindrücke, die man von der Bibel kommt und vom Gebet kommt, die sind neu und die tragen einen durch den Tag. Wenn sie nicht aus den Federn finden am Morgen, sehe ich schlecht für sie. Das ist das Erste, was da steht. Und das Zweite, als sein Vater sagt, geh zu deinen Brüdern in den Krieg und versorge du sie, ist er hingegangen. Es liegt ein ganz großer Segen bei Kindern, die den Eltern gehorchen. Es tut mir sehr leid, es ist autoritär, aber es ist ein Segen drin. Und sie wollten wissen, wie David war, und so war David. Was Vater sagt, er hat seine Gründe, er ist viel älter als ich und ich weiß, dass er mich lieb hat, ich mache es. Und so ist er hingegangen, seinen Dienst zu tun. Lesen wir weiter. Er kam eben zu der Wagenburg, als das Heer sich in Schlachtordnung aufstellte und man das Kriegsgeschrei erhob. Und Israel und die Philister stellten sich auf Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Da legte David sein Gepäck ab und übergab es dem Trosswächter. Und dann lief er zu der Schlachtreihe, ging hinein und begrüßte seine Brüder. Ganz treu, wie der Vater gesagt hat. Und während er mit ihnen redete, da kam gerade der Zweikämpfer Goliath mit Namen der Philister von Gath aus den Reihen der Philister herauf und er führte die gewohnten Reden und David hörte es. David hörte es. Aber alle Männer Israels flohen vor dem Mann, als sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Angst ergreift das Lager derer, die unter der Führung der Ungehorsamen leben. Angst. Und Angst plagt die meisten Leute heute. Wir haben Angst. Man sagt von dem deutschen Volk im Ausland, besonders in Amerika, das ist ein Volk voller Angst. Und es stimmt. Berechtigte Angst, wenn sie wollen. Goliath war eine schreckliche Erscheinung. Aber Angst hatten sie, weil sie durch Ungehorsam das Vertrauen zu ihrem Gott verloren hatten. Das war der Grund. Kann auch der Grund sein bei ihnen, dass sie ständig in Angst leben, statt zu wissen, dass der liebe Vater uns errettet hat in Jesus Christus. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Diese frohe Zuversicht hatte David, und die Männer Israels und Saul hatten diese frohe Zuversicht nicht. Jetzt sehen wir, wie das weitergeht. Und ein Israelit aber sprach, habt ihr den Mann gesehen, der darauf kommt? Israel zu verhöhnen kommt er herauf. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben. Und seines Vaters Haus will er steuerfrei machen in Israel. Ohne eine Überlegung, nicht wahr, heutzutage. Da fragte David die Männer, die bei ihm standen, was wird dem zuteil, der den Philister da erschlägt und Schmach von Israel wegnimmt? Denn wer ist dieser unbeschnittene Israelite, dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes höhnen darf? Was David fesselte, war die Tatsache, dass dieser Philister bei dem Namen seines Gottes fluchen konnte und die Schlachtreihen Israels föhnen konnte. Das war ihm ein Rätsel. Nun, liebe Freunde, was waren diese Schlachtreihen Israels? Waren sie wirklich die Schlachtreihen des lebendigen Gottes? Sie zitterten alle bis in die Knie und sie flohen vor der Erscheinung des Mannes, geschweige denn vor seinem Wurfspieß. Sie waren also eine verächtliche Rotte von armen, ängstlichen, geplagten Leuten, die früher mehr wussten von Gott, als sie damals wussten, als sie dann nachher wussten. Ich meine, sie sahen nicht aus wie die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Sie waren alle gegen alle. Wir werden sehen von Saul, was er fähig war zu tun. Er war fähig zu versuchen, David mehrere Male ohne Warnung in seinem Haus an die Wand zu spießen. Der war ein Terrorist. Und doch, der gottesfürchtige Mann, der nach dem Herzen Gottes war, kann es nicht fassen, dass jemand wagt, die Gemeinde des lebendigen Gottes zu verhöhnen. Wenn Sie gegen Gottes Volk reden und allerlei kritisieren, ich könnte Ihnen Zeitschriften in der christlichen Welt nennen, die nur dazu da sind, um Kritik zu üben und böse Kritik, so dass ich gesagt habe, ich weiß es nicht, ob ich es erlaube, dass diese Zeitschrift in mein Haus kommt. Ist eine angesehene Zeitschrift. Und es ist voll von Afterreden. Nun, dies war nicht Afterreden, das war öffentlicher Hohn. Und dieser Mann, dieser Philister, wagte vor David, die Reihen, die Schlachtreihen des lebendigen Gottes zu verhöhnen. Nun, sie sahen nicht so aus. Die Kritik war sicher berechtigt. Aber das, was Gott, und David war ein Mann nach Gottes Herzen, was er nicht duldete, was er nicht fassen konnte, dass das ungestraft gehen kann, ungestraft gehen kann. Er sagt, was? Diese Philister da wagt das zu tun, was ich nicht tun darf. Ich würde das nie machen. Denn diese Leute sind Geliebte Gottes. Die sind Fehlerhafte, die sind Sündhafte, die sind Schwache, Sündige. Leute Gottes, aber die sind Leute Gottes. Deshalb muss man sie ehren. Nun, liebe Freunde, ich mache jetzt ein ganz ernstes Wort. Ich richte jetzt ein ganz ernstes Wort an Sie. Wissen Sie, ein Teil der Schwäche der Gemeinde Gottes liegt darin, dass die Christen sich gegenseitig mit sehr herzlich wenig Ehrerbietung gegenübertreten. Ehrerbietung. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Ist ein Gebot. Und hier kommt er und verhöhnt sie und macht sie schlecht. Wissen Sie, von Fragen, die ich bekomme, an uns gerichtet, weiß ich, wie geschwätzt wird. Und das tut dem Heiligen Geist weh. Das betrübt den Geist Gottes. Und im Mund des Philisters war es für David, obwohl Saul ein solch abgefallener Mann war, ein böses Wort über ihn zu sagen. Und das werden wir sehen durch diese ganze Geschichte von David, dass obwohl Saul ein abgefallenes Kind Gottes war, weil Gott ihn gesalbt hat in das hohe Amt, hat er nie gewagt. Selbst tat's ihm wie im Herzen, als er ein bisschen von seinem Rock abschnippelte. Sie wissen, kennen die Geschichte, wir kommen dazu. Da schlug ihm das Gewissen. Er hatte eine hohe Ehre vor denen, die einmal gesalbt waren Gottes. Und durch diese hohe Ehre blieben sie ihm natürlich offen. Wenn ich Leute, die meines Erachtens nicht so leben, wie sie sollten, wenn ich sie behandle als geringfügig, werde ich sie nie gewinnen. Aber David, auch obwohl sie bitterbös waren, er behandelte sie als Gegenstand der gegenseitigen Ehre. Und David war ein Mann nach Gottes Herzen. Wenn wir diesen Respekt haben, ich benutze das Wort Respekt, vor unseren Mitchristen, auch wenn sie fleischlich gesonnen sind. Die einzige Methode, solche Leute zu gewinnen, ist, wie die Araber es tun. Wenn man einen arabischen Dieb ehrt, wird er nie stehlen. Wissen Sie das? Und so ist es auch bei uns, oder nicht? Das habe ich gelernt von dem, was David da sagte. Beherzigen wir sie das. Dann haben wir weniger Spaltungen in der Gemeinde. Haben wir weniger Kraftlosigkeit in der Gemeinde. Denn wenn ich sie sehe, und sie sind ein Bruder von mir oder eine Schwester, und in aller Ewigkeit werde ich mit ihnen leben, wenn wir da oben sind, bei dem Herrn, und ich sie schlecht gemacht habe hier auf Erden, das ist eine Sünde. Und betrübt den Heiligen Geist Gottes. Das war David gegenwärtig, auch als junger Mann. Hier war er nur ein Knabe und hatte diese Erkenntnis. Ich finde es ganz herzlich, ganz herrlich, wenn Knaben diese Wahrheit kennen. Gut, das ist genug, sonst werde ich mein Pensum nicht fertig machen heute. Das hat er dann 40 Tage gemacht. Und sie flohen vor dem Mann. Und dann fragte David, was wird dem zuteil werden, der das tut. Und er fragt die Leute noch einmal, Vers 27. Die Leute sagten ihm dasselbe. Das und das wird dem zuteil, der ihn erschlägt. Aber als Eliab, sein ältester Bruder, ihn mit den Männern reden hörte, geriet er in Zorn über David und sprach, warum bist du herabgekommen und wem hast du die paar Schäflein in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deinen schlimmen Sinn. Nur um den Krieg zu sehen, bist du herabgekommen. Und Eliab wusste, dass David der Gesalbte des Herrn war. Und er hat ihn sehr niederschmetternd behandelt. Und deshalb ist er nicht gewählt worden zum Fürsten über das Volk. Er war nicht vermessen, der David. Er war einfach erstaunt in seiner kindlichen Frömmigkeit, dass sowas möglich wäre, die Schlachtreihen des lebendigen Gottes zu verhöhnen. David antwortete, was habe ich denn nur getan? Man wird doch ein Wort reden dürfen. Und er wandte sich von ihm ab, er zankte sich nicht. Wenn Sie sehen, dass Leute darauf aus sind, einen Zank zu machen, oft ist es weise zu tun, was David tat. Einfach den Rücken zu kehren, sah, das mache ich nie mit. Denn Worte finden kein Ende. Ja. Und die Leute antworteten ihm das erste Mal, 31. Als es bekannt wurde, was David gesprochen hatte, hinterbrachte man es Saul. Und er ließ ihn holen. So ein Knabe, und er redet solche Dinge, hat so eine hohe Achtung vor Israel. David sprach zu Saul, mein Herr, lasse den Mut nicht sinken. Voller Ehrfurcht, obwohl der Mann es nicht verdient hätte. Aber er kam ihm entgegen mit Ehrfurcht, mein Herr, lasse den Mut nicht sinken. Dein Knecht, wie demütig, wenn junge Leute zu mir kommen, nicht wahr? Die sagen, hi Doc, in Amerika, nicht wahr, zu mir? Ich weiß es nicht, ich will nicht drauf bestehen, aber biblisch ist das nicht. Du sollst dich erheben vor dem grauen Kopf, vor dem ergrauten Haupt, heißt es. Nun, ich habe wenig Haare obendrauf, aber man kann immer noch sehen, dass ich grau bin. Und wenn Leute aufstehen, dann weiß ich, dass sie gemerkt haben, dass ich ein ein Alter bin, nicht wahr? Aber trotzdem, die Gesinnung ist doch nett. Denn wir haben viele Kämpfe durchgemacht, die andere noch durchmachen müssen. Er sprach zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul sprach zu David, du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist nur ein Knabe. Lass dich niemand deine Jugend verachten, sagt Paulus zu Timotheus. Und David hatte nicht den Sinn, das zu tun. Er ist aber ein Kriegsmann von Jugend auf. Da sprach David zu Saul, dein Knecht, bin nur ein Knabe, hütete seinem Vater die Schafe. Und nun kam der Löwe oder der Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach. Er schlug ihn und riss ihn aus dem Rachen. Erhob er sich wieder mich, so ergriff ich ihn bei dem Bart und schlug ihn tot. Den Löwen wie den Bären hat dein Knecht erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es ebenso ergehen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes gehörnt hat. Das war nicht billiger Zorn, und das war nicht Prahlerei, das war ein echter Eifer für die Ehre Gottes. Ein Jugendlicher war er, aber das hatte er im Sinne, die Höhe, Kind Gottes zu sein, die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Wissen Sie was? Der Sinn der Erschaffung des Menschen, der Erschaffung von Ihnen, besteht darin, dass es lauter Ebenbilder des lebendigen Gottes gibt, auf Erden und in den Regionen, die dem Herrn gehören, die eben Wiedergaben sind des lebendigen Gottes. Sie sind, sagt Paulus, göttlicher Spezies. Sie sind göttlichen Geschlechtes, heißt es in der Zürcher Übersetzung. Nun, meine Kinder haben das gleiche, also sie sind Menschen wie ich, nicht wahr? Sie sind menschlichen Geschlechtes. Menschen können nur Menschen bekommen, das ist ja klar. Aber Gott sagt, dass er uns in seiner Ebenbildlichkeit, in seiner Art gebaut hat. Nun, wir sind gebaut, wir sind erschaffen worden, um seine Ähnlichkeit zurückzuerlangen. Wir sind aus der Gottheit im Paradies durch Adam herausgefallen. Und wir irren herum wie Schafe, die ihre Eimer verloren haben. Hören Sie die Reden heute im Radio, wenn Sie sie gehört haben. Hören Sie, was da vorgetragen wird. Und da sind wir gebaut worden, in die Gottheit zurückzukehren. Und Jesus, als er Mensch wurde, wurde inkarniert als Gott auf Erden. Als er dann zurückging und zur Rechten Gottes sitzt, zur Rechten der Majestät, weist er sich aus als Heiland potenziell aller Menschen in der Gottheit mit seinen durchbohrten Händen, mit der Wunde in seiner Seite und mit seinen durchbohrten Füßen. Das heißt, dass Jesus, als er in der Auferstehung zurückging zu seinem Vater und zu meinem Vater, seine Menschheit, seine verklärte Menschheit nicht ablegte. Zur Rechten Gottes, die zweite Person Gottes vor dem Thron Gottes, ist ein Mensch. Und der Mensch ist Jesus. Und wenn wir in dem Herrn sterben, werden wir zurückgehen in die Gottheit als verklärte Menschen, um mit ihm zu sein alle Zeit. das Schicksal, das uns entgegenwinkt, ist, dass wir zu Rechten der Höhe mit Christus, der Mensch geblieben ist, zurückkehren. Wir werden verwandelt werden in seine Ebenbildlichkeit. Und dieses Verfahren, dieser Prozess, fängt hier in den 70 Jahren, die Gott uns vielleicht gibt, an. Ich werde auch umgewandelt durch das Lesen und Tun seines Wortes in seine Ebenbildlichkeit, sagt das Neue Testament. Das ist der Zweck der Menschenerschaffung. Bedenken Sie das. Wir haben eine viel zu tiefe Ahnung von unserer hohen Natur. Wir betonen mit Recht, dass wir Sünder sind. Aber das ist nur die eine Seite. Der geheiligte Sünder ist ein verherrlichter Sünder und wird dort sein bei Jesus, der als Mensch die zweite Person der Trinität Gottes ist. David konnte das nicht vertragen, auch als Mensch, dass Menschen, die dieses hohe Ziel haben, verhöhnt werden können von einem Gottlosen. Verstehen Sie? Das darf man nicht. Und auch wenn Menschen sinnlich leben, fleischlich leben, sind sie potenziell herrlich. Und deshalb diese Angst vor dem Afterreden und Verhöhnen des Volkes Gottes. Wenn das uns wirklich klar bleibt vor Augen, werden wir sehr vorsichtig sein, was wir da sagen und tun. Nun, lasst uns weiterlesen. Also er hat gesagt, dass er es fertig bringt mit Tieren, die stärker sind als wir. Und er hat diese Philister die Schlachtreihen des lebendigen Gottes gehöhnt. David sprach, der Herr, der mich aus der Tatze des Löwen und des Bären errettet hat, wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Da sagt Saul zu David, geh hin, der Herr wird mit dir sein. Was ist das für ein Feigling? Ich selber gehe nicht. Auch geh du. Und hier ist nur ein Bub. Du bist nur ein Knab. Geh hin und der Herr sei mit dir. Was sagen Sie dazu? Ich habe Mühe damit. Wenn ich so einem Baby sagen würde, geh hin und kämpfe die Kämpfe des Herrn, aber ich bleib hier und ich bete für dich. Ich weiß es nicht, ob das sehr, sehr überzeugend ist. Aber auf alle Fälle, er hat's gesagt. Und er fing an, dann zu handeln. Guck mal, er hat Zeit zu überlegen. Saul, Vers 38, Saul zog David seine Rüstung an. Er kannte nichts anderes. Und er setzte ihm einen ehernen Helm auf, wie Goliath. Und er legte ihm einen Panzer an, wie Goliath. Und danach gürtete er David sein Schwert um, wie Goliath, über der Rüstung. Und er bemühte sich zu gehen, denn er hat es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann nicht drin gehen, denn ich hab's noch nie versucht. Und David legte alles wieder ab. Und er nahm seinen Stecken in die Hand und suchte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die ihm als Steinbeutel diente. Was sagt nun das Neue Testament über die Waffenrüstung Gottes? Wollen wir lesen, was die Waffenrüstung Gottes ist? In Epheser 6, 13. Epheser 6, 13. Hier ist es. Darum ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, wie David das auch getan hat, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles vollbringen und standhalten könnt. So haltet nun stand, an euren Lenden gegürtet mit Panzerung. Wahrheit. Nun wissen Sie, man muss wahr sein im Leben. Und wenn man wahr ist und nichts zu fürchten hat, ist man sehr geschützt. Denn der Feind findet die schwachen Stellen aus, wo wir nicht wahrhaftig sind. Dann geht's weiter. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, und meine Gerechtigkeit ist Christi Gerechtigkeit. Das ist unsere Waffenrüstung. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Was suchen die Leute nach Frieden? Das Evangelium ist das, was wir brauchen, das Evangelium des Friedens. Und ergreifet bei dem allen den Schild des Glaubens, Vertrauens an Jesus, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen werdet löschen können. Und nehmet an euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und seid hierzu wach mit aller Beharrlichkeit und Fürbitte für alle Heiligen. Das ist die Waffenrüstung der Gläubigen. Ich darf nicht mehr sagen, weil meine Zeit so schnell vorwärts eilt. Und er nahm seine eigene Rüstung, und seine eigene Rüstung war was? Er hat einen Stecken, ein Schleuder und 5 Steine. Nun, eigentlich war David ein sehr kluger Mann, denn er wusste genau, mit der Schleuder umzugehen. Ich wusste viel besser in meiner Jugend, da haben wir die Schleuder sehr viel benutzt, wir als Kinder. Er nahm 5 Steine und eigentlich brauchte nur einen, nicht wahr? Er war also doch 5-mal versichert. 5 hat er mit, was das erste Mal nicht trifft, aber er war so trefflich, dass er traf. Und er traf auf ein paar Millimeter. Und er traf im Laufen. Er musste nicht stillstehen und sagen, ich frage, wie wir es tun. Er lief. Warum hat er denn das getan? Er lief eilends ihm entgegen. Er kam aus den Schlachtreihen. So, natürlich. Wenn man läuft und schnell läuft, hat man nicht nur die kinetische Energie des Steines von der Schleuder, man hat auch die kinetische Energie vom Laufen. Und so hat er so 100 Kilometer oder 200 Kilometer mit dem Stein und dann vielleicht 15 Kilometer, während er lief. Nicht 100, 215, das macht es noch schneller. Also er lief und schleuderte. Also der war ein Meister. Nun, liebe Freunde, was lernen Sie davon? David hütete die Schafe. Und da lernte man beim Schafehüten mit der Flöte spielen und mit der Laute spielen. Und er war so bekannt, dass er schön spielen konnte. Und er war auch sehr bekannt, dass er sehr genau mit der Schleuder schießen konnte. Das hat er alles gelernt. Fleißig. Als er da oben war in der Wüste mit seinen Schäflein. Er hat nicht gefaulenzt. Er übte mit der Zeit, die ihm zur Verfügung stand. Wissen Sie, es tut mir oft leid über die vergeudete menschliche Kräfte, die vergeudet werden heute mit Videospielen. Da stehen Sie da, nicht wahr, da gehen Sie los und stundenlang machen Sie es. Was lernen Sie denn dabei? Ich weiß es nicht. Was lernt man dabei, wenn man ständig solche Reden hat? Die Jugend ist da. In der begrenzten Zeit vor, mittendrin und kurz nach der Pubertät die Ausrüstung für das Leben zu bekommen. Und stattdessen lungern die Leute herum, sitzen in Cafés. Ich habe nichts dagegen, dass man Kaffee geht essen, gar nicht. Rauchen und schwatzen. David, offenbar als Knabe, war absolut vollkommen mit der Laute und mit dem Schleudern. Was er konnte draußen in der Wüste, da hat das Know-how erlernt.
seine Zeit trefflich ausgenutzt. Wir müssen lernen, mit den Sekunden vorsichtig umzugehen, und dann werden die Stunden für sich selber sorgen. Verstehen Sie mich? Das hat David getan. Und er war ein Mann nach Gottes Herzen. Denn Gott hat uns eine treffliche Maschine gegeben. Unser Körper ist ein trefflicher Körper. Auch was Behinderte tun können, auch was sie lernen können, ist unglaublich, solange man lernt, solange man übt. Und wenn wir das nicht tun, vernachlässigen wir die Gaben Gottes, die er uns gegeben hat. Und das hat David nicht getan, hat nie gewusst, dass er vor Goliath stehen würde. Aber als er vor ihm stand, war er gerüstet. Er hätte nicht plötzlich anfangen müssen zu lernen, zu schleudern, das wäre zu spät gewesen. Der Goliath hätte ihn schnell erledigt, wenn er es nicht gleich hätte tun können. Jetzt lesen wir es fertig, und dann sind noch einige wichtige Sachen, die ich Ihnen klar machen muss. Als nun der Philister hinschaute und David sah, verachtete er David, weil er noch ein Knabe war, ein rotblonder Jüngling von schöner Gestalt. Und das verachtete er. Er sah die Qualitäten des Mannes nicht. Und wir müssen in jedem Menschen, wie er ist, die Qualitäten sehen lernen. Und das hat Goliath nicht getan. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit deinem Stecken zu mir kommst? Hat wahrscheinlich die Schleuder nicht gesehen. Nur den Stecken. Aufpassen. Man kann wer verblindet sein. Dass du mit mir mit einem Stecken kommst. Und er fluchte David bei seinem Gott. Dann sprach er zu David, komm nun her. Die haben immer eine kleine Rede zueinander gehalten, ehe sie in den Kampf gingen. Zwei Kämpfer standen voreinander, haben miteinander geredet und dann ging es los. Und jetzt kommen die beiden Reden von diesen zwei Kämpfern. Die sind wert, auswendig zu lernen. Da sprach er zu David, komm nun her, und ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels geben. Dass ihm ein bisschen gruselig wird, nicht wahr? Dass er nicht dann genau arbeiten kann. Und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und Wurfspieß, ich aber komme zu dir in dem Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Das konnte David nicht vergessen. Du hast Gottes Schlachtreihen, schlecht wie sie sind, verhöhnt, und das darf man nicht. Die du verhöhnt hast, am heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hände liefern. Goliath hat das nicht gesagt, er sagte, er würde es tun. David sagt, der Herr wird es tun. Ein ganz großer Unterschied. Dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue. Ich sagte, es ist grausig. Es ist schrecklich. Aber die Sünde ist schrecklich und die Folgen der Sünden sind noch schrecklicher. Ich hasse diese Stelle, aber es ist doch wichtig. Und ich werde heute deinen Leichnam, die Leichname deines des Philisters Herrs, den Vögel des Himmels und dem Wild der Erde geben, damit alle Welt erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und hier steht David vor dem Tod. Alle anderen in ganz Israel haben sich gefürchtet. Er steht allein da, ein Bub, ein Knabe, und er sagt, du sollst erkennen, alle Welt erkennen, dass Israel einen Gott hat, an dem, was ich jetzt tue. Wenn wir etwas tun, können wir das auch sagen, dass alle Menschen erkennen, dass ich einen Gott habe. So tue ich das, was ich tue. Damit diese ganze Heerschar erfahre, dass der Herr nicht durch Schwert und Speer und Sieg schafft, denn des Herrn ist der Krieg. Und er wird euch in unsere Hände geben. Und als sich nun der Philister aufmachte, die kleinen Reden waren jetzt vorbei, jetzt wird's ernst. Jetzt ist es nicht Worte, sondern Taten. Und David, der sich aufmachte und auf David losschritt, da lief David eilends aus der Schlachtreihe auf den Philister zu. Der Philister musste laufen. Da hat er ja 60 Kilo um sich, nicht wahr? Einige Kilo noch dazu mit dem Schwert und mit dem Wurfspieß. Aber David war leicht und wendig. Er konnte laufen, schnell rennen. Lief David eilends. Also, er hat wirklich einen Endspurt gemacht. Aus der Schlachtreihe auf den Philister zu. David griff mit der Hand, wie er lief, in die Tasche, nahm einen Stein heraus und schleuderte ihn und traf den Philistern diese paar Millimeter. Dass ihm der Stein in die Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. Nur einmal getroffen, aber todsicher hatte ihn getroffen durch dieses kleine Loch. Und das war genug. Er fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein. Überlegen Sie das nun, meine lieben Freunde, vom Standpunkt des Korintherbriefes im Neuen Testament. Alle diese Geschichten sind uns geschrieben worden, uns zur Warnung, auf welches das Ende des Zeitalters gekommen ist. Wo war der schwache Punkt des Philisters? Hier war er gepanzert. Da war er gepanzert. Die Beine waren gepanzert. Der Kopf gepanzert. Aber hier, zwischen den Augen, war es nicht. Der schwache Punkt war das Computerwesen hier oben. Denn da ist es. Und gerade diesen schwachen Punkt, das Computerwesen, hat der böse Feind nicht überlegt. David hat das Wort gesehen und sagt, da treffe ich ihn, wo er denkt. Und da ist auch sein Bewusstsein. Und da traf er ihn. Wenn wir gegen Goliath vorgehen, und ich nehme Goliath als einen Typus des Atheismus, der uns am meisten zu schaffen wird und unseren Kindern, wenn die noch leben, zu schaffen machen wird. Der größte Feind in dieser Welt ist der Atheismus. Die glauben nicht, dass es einen Gott gibt. Und die sagen, die Wissenschaft habe das bewiesen. Worauf ist das zurückzuführen? Es ist darauf zurückzuführen, dass die Kaffeemühle, der Computer, die schwache Stelle ist. Ich hatte 5 Minuten mit einem sehr, sehr netten Biologielehrer heute. Ganz klarer Atheist, ein lieber Mann. Aber wissen Sie, 2 Minuten mit seinem Computer zeigte, wo die schwache Stelle war. Der konnte nicht deduzieren. Öffnete den Mund und stand vor mir. Sagt, mein lieber Mann, wenn Ihr ewiges Leben davon abhängig ist, und Sie das nicht überlegt haben, müssen Sie das aber in Gang bringen. Da müssen Sie wirklich überlegen. Der Herr sagt, dass der Gottlose in seinem Herzen gesagt hat, es gibt keinen Gott. Und der Herr nennt ihn einen Narren. Computer funktioniert nicht bei Narren, wie er funktionieren soll. Und da traf ihn David. Und das, was die Christen verlernt haben, seit sie geschlagen wurden, zur Zeit von Huxley und von Darwin, ist, dass alle Evidenz für einen Gott, der uns lieb hat, ist in der Wissenschaft vorhanden. Und wir benutzen die Wissenschaft, um zu sagen, dass das nicht der Fall ist. Der schwache Punkt liegt darin, dass die Christen vergessen haben, dass Gott uns dieses Organ gegeben hat, um zu benutzen. Und wir haben es nicht getan. Es sind sehr viele Christen, die meinen, dass Intellektualismus, wie sie sagen, gottlos sei. Ist es nicht. Ist eine ganz starke Waffe in unserer Hand. Und Davids Computersystem hat diese Schwäche gesehen und ihn überwund mit dem einzigen Stein, der gut saß. Verstehen Sie? Und das ist, was die Christen, was wir Christen nicht getan haben, haben das vergessen. Wenn wir anfangen, wieder zu denken, dann gibt es ein Metanoia bei uns. Das ist ein Umdenken. Das Wesen von Bekehrung heißt in der Bibel Umdenken, Metanoia. Nun, wenn wir überhaupt nicht denken, frage ich mich, ob wir ein Metanoia durchgemacht haben. Wenn es nur Gefühl ist, Sie sehen in gewissen Kreisen, wie nur Gefühl funktioniert, was die verheerenden Folgen sind, statt dass das Gefühl davon kommt, die Freude, das Glück davon kommt, dass man gehorsam ist. Da muss man Gefühle mit Liedern und mit der Laute, wie David es tun musste bei Saul, nicht benutzt werden. Freude und Gefühle sind das Resultat von Gehorsam. Die sind nicht das Resultat von schönen Liedern. Ich freue mich über schöne Lieder, aber die sind nur da, um die Freude des Gehorsams zu verstärken, nicht um die Notwendigkeit des Gehorsams zu verdecken. Darin liegt der große Fehler. Jetzt kommt noch einen schönen Gedanken, denn ich habe sehr ernst gesprochen heute Abend und es ist ein langes Kapitel. Aber als David das getan hat, na gucken wir. Dann lief David hin, trat zu den Philister, fasste dessen Schwert, zog es aus der Scheide und tötete den Philister vollends mit seinem eigenen Schwert, indem er ihn damit den Kopf abhieb. Als nun die Philister sahen, dass er tot war, flohen sie. Was hat David getan? Hat den Philister eigentlich getötet mit seinen eigenen Waffen. Und die Gottlosigkeit, den Atheismus, kann man töten mit den eigenen Waffen. Und das sind die Waffen hier oben. Das hat David getan, ging auf ihn hin, nahm sein Schwert und tat seine Arbeit damit. Das, was wir tun müssen, übergeistlich gesehen, verstehen Sie es? Nun, die Folge ist sehr, sehr schön. Die Männer Israels und Judas aber, sie machen sich auf, erhoben das Feldgeschrei und verfolgten die Philister bis nach Gath, zu ihrer Hauptstadt, und bis an die Tore von Ekron. Und erschlagene Philister lagen auf dem Wege von Saraim bis nach Gath und Ekron. Dann kehrten die Philister um von der Verfolgung der Philister und plünderten ihr Lager. Lieben Freunde, Sieg unter einem Volk Gottes, das so war wie die Israeliten damals, fing an in einem David. Und Davids Sieg steckte das ganze Volk an, teilzunehmen an seinem Sieg. Und wenn einer hier ist, der ein gehorsames Herz wie David hat und das Werk Gottes durchführt, so dass er erweckt wird und Sieg gewinnt über die Sünde, der wird die ganze Gemeinde anstecken. Und sie nehmen teil an seinem Sieg. Das ist eigentlich das Wesen des christlichen Glaubens. Dass Christus den Sieg errang und ich umhergeführt im Triumphzug in Jesus. Er hat den Sieg gewonnen, ich nehme daran teil. Aber wenn Sie anfangen teilzunehmen an dem Sieg Christi, wird's unweigerlich die ganze Gemeinde anstecken. Es ist das Gideon-Prinzip. Das waren nur ganz wenige Leute, 300 im Ganzen, nicht wahr? Und die haben das ganze Volk errettet. Es braucht nur ganz wenige Menschen. Gott arbeitet nicht mit großen Teams. Die großen Teams folgen, wo einige gehorsam sind. Dann gibt es den Sieg. Das ist das Prinzip einer Erweckung. Nicht, dass man ganze Nächte fleht um Erweckung. Gott will Erweckung geben, aber er will es ihnen persönlich geben. Und dann geht's automatisch vor sich. Die Männer Israels und Judas aber machen sich auf und die taten das. 54. David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn, es heißt hier nach Jerusalem, es sollte heißen vor den Herrn. Da hat dem Herrn gesagt, Herr, du hast mir diesen großen Sieg gegeben. Ich habe gerade dort, haarscharf genau, getroffen, wo ich treffen musste. gerade dort, nichts anderes hätte gedient. Und du, ich gebe dir die Ehre. Er brachte den Kopf, schrecklich wie es ist, vor den Herrn. Na, das war doch ein lieber, gottesfürchtiger Akt, das nicht wahr? Er sagt, ich hab's nicht getan. Ich hab's gelernt zu schleudern und all das. Aber du hast meine Hand gelenkt und mir den Sieg gegeben. Wenn wir einen Sieg gewinnen, können wir sehr hochmütig werden, wenn wir das nicht tun. Der Herr, sofort danach, ehe er zu Saul ging, mit dem Kopf, brachte er es dem Herrn, der den Sieg gab. Die Details liebe ich nicht, denn die Details der Sünde sind immer schrecklich. Aber doch die Prinzipien sind richtig. Als Saul nun sah, wie David dem Philister entgegenging, sprach er zu dem Feldhauptmann Abner, wessen Sohn ist der Knabe Abner? Abner sprach, so wahr du lebst, o König, ich weiß es nicht. Und David war in seinem Dienst. Wahrscheinlich kommt es davon, dass die Bürokratie alles entpersonifiziert hatte dort. Damals, wie auch heute der Fall sein kann. Und da hat er in dem Betrieb nicht gemerkt, dass das der Sohn ist, Isais, dem gedient hat. Und niemand wusste seinen Namen. Und die großen Siege im Reich Gottes, die geschehen auf dem gleichen Prinzip. Man weiß nicht, wer sie sind. Und die tun es. Das sind nicht die Leute, die große Propaganda machen. Sie sind vollkommen Unbekannte. Auch den Großen, den Sauls, sind sie unbekannt. Oh, das ist eine unbedeutende Person. Dabei sind sie leuchtende Kinder Gottes, die die Kraft Gottes hinter sich haben und die ganze Gemeinden anstecken können. Das sind die Leute, die es tun. Ja, ich weiß es nicht, so wahr du lebst, du König, ich weiß es nicht. Da sprach der König, so frage du denn, wessen Sohn der Jüngling ist. Denkst du, dass ich hingehe, das machen? Führerprinzip, nicht wahr? Als nun David nach dem Sieg über den Philister zurückkam, nahm ihn Abner und führte ihn vor Saul, während er noch den Kopf des Philisters in der Hand hielt. Und Saul sprach zu ihm, wessen Sohn bist du denn? Erstaunlich, nicht wahr? Nach all dem Vorgefallenen. David sprach, ich bin der Sohn deines Knechtes Isai aus Bethlehem. Nichts anders, nicht mehr und nicht weniger. Da war demütig nach so einem Erlebnis. Und wenn ein Erlebnis in unserem Leben ein Erlebnis Gottes ist, werden wir auch so sein. Ich bin einfach der Knecht des Herrn. Ich finde das so schön. David, ein Mann nach Gottes Herzen. Wir beten zusammen. Ja, Jesus, wir bitten dich, öffne du uns dein Wort, lass dein Wort überhand nehmen in unseren Herzen, dass wir in deinem Wort leben und nach deinem Wort leben. Vergib, wo ich das nicht getan habe. Vergib das bei uns allen, um deines Namens willen. Und mach du uns zu Siegern, auch wenn wir ganz allein sind, wo wir sind. Wenn alle Menschen uns verlassen, unsere eigenen uns verlassen, wir bitten dich, sei du bei uns, wie du auch bei David warst. Dann gib du uns diesen Sieg, der das ganze Volk rettet. So sei du bei uns diese Nacht. Bring uns gut nach Hause. Gib du uns guten Schlaf, damit wir dir besser dienen können. Am Tag. Hab Dank für dein Wort. Amen. Darf ich vielleicht sagen, dass Pfarrer Müller mich gebeten hat, etwas zu sagen zu den Pro-Universitate-Kursen. Wir machen einmal im Jahr für Englischsprechende in der Schweiz Studenten, die frisch zum Glauben gekommen sind oder einige Jahre schon auf dem Weg sind. Wir machen einen Erfrischungskursus in der Wissenschaft und auch in der Bibel. Die kommen jetzt Mitte Januar zu uns. Wir haben zwei Häuser gemietet, oben in Adelboden. Und da machen wir 14 Tage. Wir gehen raus und freuen uns über die Natur, auch über das Skifahren, all diese Dinge. Und dann am Abend, nachmittags und Abend, nehmen wir alttestamentliches Buch durch und ein neues testamentliches Buch durch. Für Studenten mit all ihren Problemen. Und dann für die Deutschsprechenden haben wir gewöhnlich Ostern und dann im Herbst, auch in der Schweiz, vielleicht dieses Jahr, wenn wir es arrangieren können, in Deutschland, Kurse für die, die Schwierigkeiten haben mit der Bibel, die die Gemeinschaft in den Universitäten nicht bekommen, die sie haben sollen. Nehmen Sie diese mit. Und wenn Sie den Förderkreis angeben, Ihre Adresse angeben, die Adresse ist hier drauf, angeben, werden Sie dann alle Literatur bekommen. Es ist besonders gedacht für Leute, Studenten aus christlichem Hause, die in die Universität gehen und zum ersten Mal sehen, was der intellektuelle Atheismus ist. Und wir korrigieren das mit Gottes Güte durch die Wissenschaft. Wir nehmen Goliaths Schwert, um Goliath zu töten, wenn Sie wollen. Es wirkt. Ja, viele sind dadurch zum Glauben gekommen. Das letzte Mal sind 3 von den 50 Studenten spontan, ohne jegliche Aufforderung, haben sie sich dem Herrn übergeben. Und die Frucht bleibt. Ach, sind wir so dankbar dafür. Wenn Sie nicht mehr, wenn Sie etwas unter 95 sind, sind Sie herzlich eingeladen. Aber Sie müssen unter 95 sein. Sonst stört das die Gemeinschaft nicht, weil Ihre Probleme anders sind als die Gemeinschaft der jungen Leute. Melden Sie sich da und nehmen Sie das mit und geben Sie es Leuten, an die es gezielt ist. Und die beiden Bücher, die gestern ausverkauft wurden, wie Herr Rath gesagt hat, sind wieder da. Wer am schnellsten läuft, der bekommt die 20 Exemplare, die da sind. Vielen herzlichen Dank.